Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Der rechtsextreme Umsturzversuch in Washington D.C. vom 6. Jänner überschattet den Machtwechsel von Donald Trump zu Joe Biden in den USA. Die amerikanische Hauptstadt gleicht in den Tagen um die Inauguration einem Heerlager. Nach dem Sturm auf das Kapitol sind Dutzende Extremisten festgenommen worden. Die Institutionen der amerikanischen Demokratie haben den Attacken des Trumpismus standgehalten. Aber der Kampf um die Zukunft der liberalen Demokratie in Amerika und überhaupt in der Welt geht weiter. Parallelen zu den Auseinandersetzungen in der Weimarer Republik im Deutschland der Zwischenkriegszeit zieht die französisch-deutsche Autorin Geraldine Schwarz in einem Gespräch mit Tessa Schischkowitz im Bruno-Kreisky-Forum. In ihrem Buch »Die Gedächtnislosen« erzählt Geraldine Schwarz die Geschichte ihrer eigenen Familie. Ihr deutscher Großvater war Mitläufer, er arisierte ein jüdisches Geschäft und weigerte sich nach dem Krieg, dem einzigen Überlebenden Reparationen zu zahlen. Ihr französischer Großvater diente unter dem Vichy-Regime als Gendarme. Eindringlich ruft Geraldine Schwarz im Gespräch mit Tessa Schischkowitz zum Widerstand gegen den autoritären Nationalismus auf, der am 6. Jänner beim Angriff auf das amerikanische Kapitol gezeigt hat, wie gefährlich er ist.
An dem Tag, als das Kapitol gestürmt wurde und man den Eindruck hatte, da erhebt sich die eigene Bevölkerung gegen die eigenen demokratischen Institutionen, wurden gerade bei uns im deutschsprachigen Raum sofort die Erinnerungen wach an den Reichstagsbrand 1933. Wie hast du das empfunden, Geraldine, und was bedeutet das? Warum denken wir da an diese Sachen und was ist auch der schmerzvolle Kontext dabei?
Ja, also man sagt ja immer, dass die Geschichte sich nicht wiederholt. Und doch muss ich sagen, dass ich bei den Szenen, die sich da abgespielt haben am Mittwoch im US-Kapitol, wirklich an den Untergang der deutschen Weimarer Republik gedacht habe. Und zwar, weil ich glaube, also für mich, was mich am meisten bedrückt in dieser Geschichte, ist, da sich ein Phänomen wiederholt, was ich als massive Komplizenschaft eines bedeutenden Teils der politischen Klasse bezeichnen würde. Ja, also ich meine, das Niederreißen einer Demokratie geschieht nicht durch die Kraft eines einzelnen Mannes. Damals nicht nur durch Hitler und heute nicht nur durch Trump. Und ich habe eigentlich auch in den letzten Monaten wirklich gedacht, also heute ja, kann keiner der Republikaner sagen, wir haben es nicht gewusst. Ja? Also diese Perversion der Politik, die zu diesem abscheulichen Angriff von Mittwoch geführt hat, das war eigentlich wirklich vorzusehen. Trump hat auch genauso wie 33 Hitler nie ein Geheimnis aus seinen Absichten gemacht. Und er hat auch nie ein Geheimnis aus seiner ideologischen Zugehörigkeit zu nationalistischen, suprematistischen, rassistischen, radikalen Rechten. Und seine Manipulationstechniken waren auch ziemlich klar zu erkennen und zu identifizieren. Schon mal die Lüge. Ja, also die Lüge ist wirklich das Herzstück des Trump-Systems, genauso wie es das Herzstück des faschistischen Systems ist. Und ich glaube, was wir heute eigentlich sehen, und das ist das Dramatische, ist wirklich das Triumph der Irrationalität, das Triumph dieses Lügensystems, aber auch das Triumph des Individualismus. Und zwar die Vorstellung, Und das ist die große Gefahr in der Demokratie, dass jeder die Vorstellung hat, dass er seine Wünsche, seine Gefühle, seine kleinen Meinungen grenzenlos verteidigen darf. Und soziale Netzwerke haben natürlich dieser Entwicklung die Mittel zum Erfolg gegeben. Und dieses Phänomen, was auf den ersten Blick, was auch die sozialen Netzwerke am Anfang haben, hatten wir auch den Eindruck, dass soziale Netzwerke eigentlich die Demokratie bedienen können. Aber in Wirklichkeit bedroht sie die Demokratie durch diese wahnwitzigen Auswüchse. Denn wenn jeder erwartet, und das ist auch, was man wirklich in diesen Bildern, diesen sehr starken Bildern am Mittwoch gesehen hat, wenn jeder erwartet, dass seine Meinung von der Politik umgesetzt wird, ja, dann gibt es keine mögliche gemeinsame Entscheidung. Ein kollektives Projekt kann aus dieser Gegenüberstellung von unterschiedlichen und auch antagonistischen Empfindungen einfach nicht entstehen. Und am Mittwoch, aber auch im August in Deutschland ist nämlich auch vor dem Bundestag eine Demonstration von Querdenker, haben auch versucht, den Bundestag fast zu stürmen. Natürlich ist es denen nicht gelungen, aber ein paar von denen sind fast in den Parlament eingedrungen und eigentlich sind zwei von denen eingedrungen. Und die Demokratie ist sehr in Gefahr, wenn das Prinzip der Repräsentation verleugnet ist, wie jetzt am Mittwoch oder im August in Deutschland, und wenn Bundestagsabgeordnete beleidigt werden und das Parlament angegriffen wird. Das heißt, was am Mittwoch geschehen ist, ist ein direkter Angriff auf die Demokratie, die nicht zu unterschätzen ist.
Das heißt aber, du sagst, es fehlt inzwischen den Leuten das Gefühl dafür, dass Demokratie eben eine Abwägung aller Interessen in der Gesellschaft ist und sozusagen es nicht alles instantly, alles nicht sofort umgesetzt werden kann in die Wünsche, in die rosige Zukunft, die man von seinen populistischen Führern ausgemalt bekommen hat.
Ja, also ich meine, die Demokratie hängt schließlich von der Fähigkeit ihrer Bürger und Bürgerinnen ab, wirklich die Spielregeln zu verstehen und zu respektieren. Und diese Spielregeln der Demokratie sind Dialog, Konsens, Kompromiss. Und was heißt das? Das bedeutet, dass man auch akzeptieren soll, dass der eigene Wille und der eigene Wunsch nicht immer absolut befriedigt werden kann und dass man auch verliert. Ja. Und was jetzt in Amerika geschieht, ist ebenso dieses Scheitern der Spielregeln. Ein Teil der Gesellschaft will einfach diese Spielregeln nicht respektieren. Und nicht nur die Menschen, dieser Mob, den wir am Mittwoch gesehen haben, sondern auch ein Teil der Republikaner, ein Teil der Republikanischen Partei. Und das ist vielmehr meiner Meinung nach furchterregender als der Mob, den wir am Mittwoch gesehen haben.
Ich meine, es ist sicher so, dass diese Komplizität der politischen Klasse vor allen Dingen in dem Fall jetzt natürlich die Republikaner betrifft, weil das Trump halt ihr Kandidat war und sie gedacht haben, sie müssen dem jetzt die Treue halten, weil er ihnen halt auch die Macht gebracht hat. Ja? Aber was erzählt uns das überhaupt über die amerikanische Gesellschaft, dass die Republikanische Partei so aus dem Ruder gelaufen ist, von einer Partei, die eigentlich im Interesse von Business war und so weiter und so fort, dass das jetzt plötzlich die Partei ist oder dass Trump der war, der repräsentiert hat, jene Leute, die sich sozusagen als die Abgehängten der Globalisierung fühlen?
Also ich glaube, das ist so ein Prozess und es gibt auch eine gewisse Naivität. Es ist nicht nur Zynismus und Opportunismus. Ich glaube, es gibt auch eine gewisse Naivität, der Glaube an die Stärke der Institutionen in Amerika. Ja, also ich glaube, auch wir sind sehr, können das auch nicht glauben, dass die Institutionen in Amerika doch so viel schwächer sind, als wir dachten. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass eigentlich Amerikas Demokratie, Amerikas Institutionen nie so wirklich in Frage gestellt wurden. Ja, das ist jetzt der Unterschied zu Deutschland zum Beispiel. Und in Amerika wurde die Gesellschaft auch dadurch, dass sie nie diese traumatische Erfahrung gemacht haben, nie so richtig gezwungen, darüber nachzudenken. Und so hat man einfach so, glaubt man an die Stärke der Institution und man glaubt auch an das Gesetz, das uns vor dem Chaos schützt. Und dabei vergisst man, dass die Gesetze können natürlich instrumentalisiert werden, sodass Gesetze nicht mehr die Justiz, die Gerechtigkeit dienen, sondern eben dem Verbrechen. Und das ist vielleicht für Amerika das erste Mal, dass Amerikaner sich wirklich bewusst sind, wie schwach ihre Demokratie ist. Aber, oder nein, insgesamt, wie schwach Demokratie sein kann, ja, und wie angreifbar Demokratie sein kann. Und vielleicht, weil die Bürger in Amerika eben auch nicht so wie in Deutschland oder so wie in Europa so wirklich über ihre Geschichte wirklich nachgedacht haben und sich mit ihrer Geschichte wirklich auseinandergesetzt haben. Also man sieht heute plötzlich in Amerika interessiert man sich wieder für die Geschichte der Teilung von Amerika. Weil diese Teilung, die wir heute sehen, ist natürlich nicht von gestern. Das ist eine alte Geschichte. Diese Schatten der Geschichte verschwinden natürlich nicht, indem man sie ignoriert. Und man hat sie in Amerika ignoriert. Und ich glaube trotzdem, dass es nicht zu spät ist und man kann in Amerika vielleicht wirklich sich damit beschäftigen, die tiefen Wurzeln des Traumas und der Spaltung der amerikanischen Gesellschaft, das wirklich so als Ziel, dass man sich damit auseinandersetzt, ja, vielleicht im Rahmen einer breiten kollektiven Reflexion. Und dass man einfach Vergangenheitsbewältigung betreibt, was man bis jetzt in Amerika nie gemacht hat. Amerika ist ein Land, das ist vielleicht der größte Unterschied mit Europa, was sich wirklich so in die Zukunft projiziert. Und Europa ist ein Land, was sich ist ein Kontinent und eine Kultur, die sich versteht als Erbe einer Geschichte. Und das sind vielleicht zwei große Unterschiede, ein großer Unterschied zwischen Europa und Amerika. Und meiner Meinung nach, was heute in den USA geschehen ist, ist auch, nicht nur, aber auch das Ergebnis einer mangelnden Auseinandersetzung mit der Geschichte.
Es ist auch interessant, natürlich, genauso wie du sagst, wir sind sozusagen der vergangene Kontinent und die Amerikaner waren mit ihrer Zukunftshoffnung irgendwie immer nach vorne gerichtet. Jetzt hatte man ja die Wahl von Donald Trump auch verstanden, quasi noch als einen Backlash auf die Präsidentschaft von Barack Obama, was auch sozusagen eine modernere Gesellschaft, auch die Repräsentation von Schwarzen im Weißen Haus, war natürlich für viele Leute, die noch in alten rassistischen Konzepten gedacht haben, eine Provokation. Jetzt dachte man, unter Umständen kann man das erledigen in diesem Rhythmus mit den Präsidentschaften und muss sich nicht nochmal damit beschäftigen, wie rassistisch die Gesellschaft ist. Ich glaube, da hast du ganz recht, dass das natürlich jetzt eines der großen Themen sein wird, wie weit der Rassismus die Gesellschaft immer noch treibt, weil unter den Leuten, die das Kapitol gestürmt haben, waren vornehmlich sozusagen diese angry white old men and women, muss man leider auch sagen. Aber das, was sicher eines der großen Themen jetzt auch sein wird, ist diese Post-Truth Society. Also so wie wir gesehen haben, dass jetzt auch schon, dass Trump bei Twitter geblockt wurde, aber auch bei diese rechten Netzwerke wie Parler und so jetzt plötzlich, von denen wir teilweise gar nichts wussten, die sind jetzt gestrichen. Und die Frage ist, wo diese Energie natürlich hingeht. Man kann die Leute nicht einfach zum Schweigen bringen. Aber es ist interessant, du zitierst in einem Artikel für die New York Times, der jetzt noch nicht publiziert ist, den ich aber schon gesehen habe, Hannah Arendt: A people who no longer can believe in anything is deprived not only of its capacity to act, but also of its capacity to think and to judge. And with such a people you can do what you please. Und das ist etwas, was wir jetzt in Amerika sehr stark sehen. Und wir sehen das aber natürlich auch auf den Straßen in Europa. Also in Berlin besonders stark, kommt mir vor, mit Covid-Leugnern, so wie du erzählt hast vom August, aber das ging ja auch den ganzen Sommer. Man hat das auch teilweise in Wien gesehen. Leute, die einfach nicht erreichbar sind für wissenschaftliche Fakten, vor allen Dingen in einer Pandemie, wo die Angst natürlich das Hirn auch oft lahmlegt, was ja auch irgendwo verständlich ist. Aber diese Post-Truth-Society, wie gehen wir jetzt damit um?
Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass die Menschen verstehen, inwiefern Lüge ein Instrument ist, um sie zu manipulieren. Und vielleicht so können sie das besser identifizieren als Manipulationsstrategie. Ja, ich meine, nur so können sich die Menschen auch dagegen wehren und verteidigen. Und das heißt, das Beste, was wir machen können, ist vielleicht die Menschen aufklären, ja, dass es eine Strategie ist. Und für mich ist natürlich die beste Weise, der beste Weg der Aufklärung ist, sich eben mit der Geschichte auseinanderzusetzen, weil diese Manipulationsstrategien überhaupt nicht neu sind. Die Lüge ist eben das Herzstück des Systems, Trump-Systems, allgemein der Populisten, auch in Europa, wie es auch damals im Faschismus das Herzstück des Systems war. Und warum? Es geht darum, eigentlich die Bürger zu verwirren, indem Werte und Fakten untergraben werden. Und es geht auch darum, die Menschen zu verführen, und das klappt natürlich leider sehr gut, indem man sie überzeugt, dass ihre Meinung, selbst wenn sie nicht fundiert sind, selbst wenn sie völlig unbegründet sind, genauso legitim sind wie Wissen. So dass die Menschen allmählich glauben, dass ihre Meinung eigentlich die Wahrheit ist. Ja, das ist Adorno, der Philosoph Adorno hat das auch schon diese Evolution hat er auch schon nach dem Krieg ziemlich gut beschrieben, wie man erst meint, also man hat eine Meinung und dann allmählich wandelt sich diese Meinung in der Überzeugung, dass es die Wahrheit ist. Und wenn das geschieht, ja, wie Hannah Arendt auch beschrieben hat, dann kann man nicht mehr unterscheiden zwischen Lüge und Wahrheit. Das heißt, dass in einer Gesellschaft gibt es dann keine gemeinsame Sprache mehr. Es gibt halt eine Vielfalt von Meinungen, aber man tauscht keine gemeinsamen Werte und man tauscht auch keine gemeinsame Wahrheit mehr. Und wenn eine Gesellschaft unfähig ist, gemeinsame Werte und gemeinsame Wahrheiten zu teilen, dann explodiert sie. Ja? Und dann ist, wie Hannah Arendt das beschrieben hat, die Bevölkerung einfach nicht mehr fähig, nicht mehr urteilsfähig und nicht mehr handlungsfähig. Also zumindest urteilsfähig, weil wir haben gesehen am Mittwoch, dass die ja schon handlungsfähig ist. Und unendlich manipulierbar. Und das ist auch nichts Neues. In den 30er Jahren, die deutsche Bevölkerung, ich meine, Deutschland war ein sehr modernes Land, zivilisiert.
Kultiviert. Die Bevölkerung, kultiviert. Ja, kultiviert, wie man immer sagt, kultiviert.
Ja, also mit viel Bildung und es war einfach ein Land, von dem keiner geglaubt hätte, dass es mal in die Barbarei stürzt, ja. Und wie war es überhaupt möglich, dass die Menschen ihre Moral, ihr Wertesystem so umgedreht haben? Naja, indem sie auch irgendwann nicht mehr wussten, was ihre Werte sind, woher sie kommen, was sie mal in der Vergangenheit verteidigt haben. Und das ist etwas, was sich auch sehr gut vielleicht zusammenfassen lässt durch den Slogan der SS. Das einer der Slogans der SS war: Empathie ist Schwäche. Empathie ist eigentlich normalerweise in unserem
Stärke.
Wertesystem anerkannt als etwas Positives, ja, und plötzlich wird es was Negatives dazu. Das ist die Umkehrung der Moral. Und das ist auch heute noch möglich, wie es auch vor 100 Jahren möglich war.
Das ist sicher ein guter Punkt. Interessanterweise gibt es ja so auch eine Gegenströmung heute. Empathie zum Beispiel wird inzwischen an Universitäten gelehrt. Es gibt Kurse über Empathie. Das wäre ja vor 20 Jahren auch noch nicht möglich gewesen. Ja? Das ist eine sehr gute Entwicklung, dass man sich damit befasst und befassen darf und das nicht als Schwäche gesehen wird. Auf der anderen Seite ist es so, wie du sagst, dass viele Leute verloren haben das Gefühl, auf welche Informationen sie auch vertrauen können und was die Wahrheit ist und was auch Fakten sind und was sozusagen behauptete Fake
Ja.
News sind. Also man sieht das hier in England auch immer, wo ich das Gefühl habe, dass plötzlich die Leute sagen, der Guardian und die BBC sind Mainstream-Media, die sich nicht mit den wahren Werten befassen. Und zwar hatte ich das sowohl bei den Extremisten, aber auch teilweise in kleinen Gruppierungen unter Corbyns Herrschaft über die Labour Party, wo plötzlich man den Eindruck hatte, die Leute rutschen einem weg. Also da war der Guardian plötzlich irgendwie entweder ein linksextremes oder ein rechtsextremes Medium, wo ich den Eindruck hatte, ich bin offenbar zu moderat oder zu altmodisch oder so für diese Bewegungen. Und das ist natürlich eine Entwicklung, der man schon entgegenwirken muss. Die Frage ist nur genau wie. Also öffentlich-rechtliche Medien wie das deutsche Fernsehen oder das österreichische Fernsehen oder die BBC hier sind natürlich an sich gute Vehikel, aber genau die sind natürlich auch gerade stark unter Druck, jetzt Gott sei Dank nicht so sehr in Deutschland, aber in Österreich unter der vorigen Regierung oder hier jetzt unter der Regierung von Boris Johnson, dass man versucht, diese an sich meiner Meinung nach ja sehr sinnvollen Institutionen, die von staatlicher Seite auch finanziert werden und durch Mitgliedsbeiträge finanziert werden, die sozusagen eine gewisse breite Interessensaufstellung haben, was ganz günstig ist, also gerade in Pandemien natürlich auch, aber auch in politischen tiefgehenden Krisen, wie sie zu erwarten sind, gerade nach dieser Pandemie, wenn die Wirtschaftsrezession so richtig zu greifen beginnt.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Da kann ich nur sagen, dass es diese Verschwörungstheorien, dass es eine Mischung von Gerüchten, von Gefühlslagen. Und ich glaube, das Einzige vielleicht, was man, oder nicht das Einzige, aber etwas, was ziemlich, ich glaube, effizient sein kann, ist eben zu zeigen, schaut mal, in der Vergangenheit hatten wir schon dieses Phänomen, ja, also sture Ablehnung von Argumenten, von Rationalität, von faktischen Beweisen. Und das mündet ja immer in Paranoia. Und es gibt immer nur noch einen kleinen Schritt, nur noch bis zur wahnsinnigen Tat. Und ich glaube, nur so kann man vielleicht vielen Menschen davor warnen, ja, also das, was als Meinung anfängt oder als Gefühl, den man verteidigen will, kann eben in eine wahnsinnige Tat münden. Das hat damals der Philosoph Adorno eben beschrieben in Bezug auf den Holocaust. Ja. Ich glaube, der 20. Jahrhundert hat uns ja gezeigt, wozu der Mensch fähig ist. Und die Art und Weise, wie man in Deutschland sich mit der Geschichte auseinandersetzt hat, finde ich bis heute, vielleicht morgen wird es anders aussehen, aber bis heute hat es schon die Menschen immunisiert. Der Großteil der Bevölkerung in Deutschland, natürlich nicht alle, ja, weil sie eben, was immer geschieht, oft im Sinn haben, was passieren kann, wenn der Mensch nicht mehr der Zweck ist, sondern ein Mittel ist, ja, ein Instrument einer Ideologie oder ein Instrument eines Staatsführers wie Trump. Es kann auch Instrument einer Wirtschaftsordnung sein, wie in China, oder technologischer Experimente. Ich glaube, durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts kann man sehr viel über sich selber als Mensch lernen. Und dadurch auch lernen, dass wir alle fehlbar sind.
Ja, ich meine.
Und ich glaube, das ist das größte Problem von heute, ist, dass Menschen einfach sich verführen lassen von dieser Idee, dass ihre Meinung, ihr Gefühl genauso viel wert ist wie das Ergebnis einer 10-jährigen Arbeit eines Experten. Ja, das ist reiner Narzissmus.
Ich meine, das ist in deinem Buch so eindrucksvoll und ich glaube, deswegen hat das auch so einen Erfolg in den verschiedenen Ländern, nicht nur in Deutschland, weil du so ohne Urteil auch an die Geschichte deiner Familie herangehst, aber und man so spürt, dass du auf der einen Seite die Wärme, die du in beiden Familien empfunden hast, auch von den Großeltern, soweit sie noch am Leben waren, auch in Mannheim, in diesem Haus und die Weihnachtsfeste, die du beschreibst. Und gleichzeitig kommst du dann drauf, durch die Durchsicht dieser Dokumente und die Gespräche auch mit deiner Tante, wie sehr das nicht verstanden worden ist, auch nicht nach dem Krieg, weil natürlich deine Großeltern nach dem Krieg auch in einer zertrümmerten Stadt waren und auch praktisch keine Mittel mehr hatten. Also das ganze tolle Dritte Reich war halt kaputt. Aber hast du den Eindruck, du hast am Ende verstanden, was ihre Motivation war, warum dein Großvater A, dieses Unternehmen arisiert hat, aber auch später der Meinung war, er sollte das eigentlich nicht mit hohen Rückzahlungen weiterführen, sondern einfach praktisch behalten, ohne dass er sich auch entschuldigt bei der jüdischen Familie, wo ein Mann überlebt hat in Kanada damals, wenn ich das richtig erinnere.
Die Motivation ist ziemlich einfach. Auf Seite meines Großvaters, der 38 eine jüdische Firma arisiert hat, und meinte, damit ein gutes Geschäft zu machen, da war die Motivation eindeutig Opportunismus. Ja? Und ich glaube, das war die Motivation der Mehrheit der Deutschen und vielleicht auch der Österreicher, dem Nazi-Regime zu unterstützen. Und die Verbrechen von meinem Großvater gibt es in jeder deutschen Familie. Und zwar hat jede deutsche Familie eine Geschichte nicht von Monster, sondern eben von Mitläufer. Ich wollte eigentlich über die Geschichte meines Großvaters ein Buch über Mitläufer schreiben und nicht ein Buch über Monster. Ein Buch über Mitläufer, die einfach mitschwimmen durch Opportunismus, durch Indifferenz, manchmal auch durch Blindheit, oft durch Konformismus, weil ich glaube, heute kann man sich mit diesen Mitläufern auch am besten identifizieren. Das heißt, durch diese Mitläufer können wir heute am besten lernen. Und zwar, was ich vorhin erwähnt habe, uns bewusst werden, dass wir alle fehlbar sind. Mein Großvater war kein überzeugter Nazi, Meine Großmutter auch nicht. Aber auch vielleicht durch soziopsychologische Mechanismen sind sie zu Komplizen eines verbrecherischen Regimes geworden. Und diese Mechanismen, die ich dann in diesem Buch darstelle über die Geschichte meines Großvaters, die wiederholen sich, weil wir als Menschen haben uns nicht verändert, ja. Und durch diese Mechanismen, die ein Individuum und manchmal eine ganze Gesellschaft dazu bringen, Komplizen eines Verbrechenregimes zu werden, die können wir lernen. Die müssen wir eigentlich lernen, um uns besser kennenzulernen. Das ist leider so. Mein Eindruck ist, dass man sich bis jetzt vielleicht zu wenig für die Mitläufer interessiert hat. Jetzt vielleicht nicht in Deutschland, aber in vielen anderen Ländern, weil der Mitläufer ist kein deutsches Phänomen, es ist ein universales Phänomen. Und dass er ein bisschen so vergessen worden ist von der Geschichte und von der Fiktion. Die Fiktion interessiert sich für spektakuläre Schicksale, entweder eben Monster oder Henker oder Opfer. Aber diese Figur des Mitläufers, die ein bisschen so im Grauen ist, ja, dessen Verantwortung schwieriger zu definieren ist, die wurde ein bisschen diese Figur auf die Seite gelassen, obwohl ich glaube, dass wenn man von der Geschichte lernen will, dass die Mitläufer wirklich der Mitläufer die wichtigste Figur ist, ja, der vielleicht uns dazu führt, uns eben die Frage zu stellen: Bin ich heute ein Mitläufer? Kann ich ein Mitläufer werden? Und was kann ich dagegen tun?
Und das ist natürlich der entscheidende Punkt, dass die Deutschen nach dem Krieg auf ihre Fehlhaftigkeit nicht freiwillig gekommen sind, sondern einfach sich damit beschäftigen mussten, weil sie den Krieg verloren haben und von den Alliierten befreit wurden. Während in anderen Ländern wie in Frankreich oder in Österreich, also sind natürlich auch zwei sehr verschiedene Fälle, aber in deinem Fall, jetzt hast du dich mit der französischen Geschichte auch sehr auseinandergesetzt, mit deinem anderen Großvater, der wiederum als Gendarme im Vichy-Regime tätig war. Und sozusagen auch als Mitläufer, wenn man so will, versucht hat, einfach durchzukommen irgendwie und mit seiner Familie. Das ist wohl auch der entscheidende Unterschied. Also ob man dazu gezwungen wird, sich mit seiner Vergangenheit zu beschäftigen oder nicht. Also freiwillig tief in die Seelenforschung zu gehen, das ist nicht jedermanns Sache. Das sind irgendwie ganz spezielle Fälle an Individuen, die sich in eine Freudsche Psychoanalyse begeben. Aber normalerweise sind Gesellschaften haben vor allen Dingen nach traumatischen Umständen wie Kriegen weder psychisch noch physisch, ökonomisch und sozial die Kraft, dies sofort zu beginnen. Und das ist in Frankreich genau das ist der Fall gewesen. Also da hat man versucht, die Sache mal unter den Teppich zu kehren, weil man sowieso genug andere Probleme hatte.
In Deutschland hat es auch lange gedauert. Also mein Großvater, das erzähle ich auch im Buch, nach dem Krieg wird der einzige Überlebende dieser jüdischen Familie, dessen Firma mein Großvater gekauft hat, also gekauft zu einem sehr niedrigen Preis, wird Reparationen fordern. Und mein Großvater wird sich weigern, diese Reparationen zu bezahlen. Er hat diesen Briefaustausch behalten und das ist einer der Dokumente, der wichtigsten Dokumente gewesen für mich, um zu verstehen, wie mein Großvater nach dem Krieg einfach sich in der völligen negiert, nein, wie sagt man,
Negation.
denial, das
Ja,
habe ich ja,
er hat das verweigert, seine.
seine Verantwortung
Ja.
einfach anzunehmen oder zu akzeptieren. Und ich habe mich gefragt, ja, ist das symptomatisch für die deutsche Bevölkerung damals, für die deutsche Gesellschaft? Und es war tatsächlich vollkommen symptomatisch für die deutsche Gesellschaft in den 50er Jahren, die nicht nur seine Komplizenschaft in den Verbrechen des Dritten Reiches nicht anerkannt hat, sondern sogar sich als Opfer sah und wollte, dass man sie auch als Opfer ansieht. Ja? Und das sieht man auch sehr klar und sehr eindeutig in den Briefen meines Großvaters an Julius Lippmann. Und es bedurfte des Mutes der Generation meines Vaters, das heißt die Generation, die nach dem Krieg geboren ist oder am Ende des Krieges, um die deutsche Bevölkerung wirklich aus dieser Amnesie zu reißen und eigene Eltern zu konfrontieren. Das war für meinen Vater, ich glaube, immer ein bisschen ein Trauma, dass er sich auch mit seinem Vater immer weiter gestritten hat. Und mein Großvater hat eigentlich nie seine Verantwortung anerkennen wollen, bis zu seinem Tod nicht. Aber diese Generation, und ich glaube, das ist der Unterschied eben mit Frankreich, dass diese Generation so traumatisiert war, einem Land zu gehören, dessen Gesellschaft sich fähig gezeigt hat, solche Verbrechen zu begehen, dass diese Generation eigentlich gar keine andere Wahl hatte, als diese Geschichte zu konfrontieren. Und in Frankreich, wie auch in vielen anderen Ländern, war dieser Trauma geringer. Man hat auch nicht seine Eltern als Henker gesehen, was in Deutschland, das war viel mehr verbreitet, ja. Und deshalb war vielleicht dieser Drang auch nicht so stark. Ich glaube, in Österreich war es gab zwar eine Studentenbewegung, aber ich glaube, diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit war auch nicht im Mittelpunkt.
Naja, in Österreich war es nun auch so, dass man nach dem Krieg versucht hat, sich als erstes Opfer Hitlers zu verstehen. Und das hat im Grunde genommen 50 Jahre gedauert, nach dem Anschluss, an dem also wirklich genug Österreicher auf dem Heldenplatz Hitler zugejubelt haben. Also nach 50 Jahren hat man dann langsam mit dieser Vergangenheit Bewältigung in einer etwas breiteren Art und Weise begonnen. Natürlich hat man das auch schon in den 60er Jahren versucht, auch wie in Deutschland. Aber es hat, glaube ich, nicht so eine profunde Wirkung gehabt. Ja? Weil sonst hätten die Leute auch mehr für Kurt Waldheim als Präsidentschaftskandidat abgestimmt, obwohl man gewusst hat zu dem Zeitpunkt schon, dass er nicht nur sein Pferd in der NSDAP Mitglied war. Und dass er bewusst auch darüber gelogen hat, was er im Krieg gemacht hat. Für mich war das auch besonders wichtig, weil ich gerade da zu studieren begonnen habe in dieser Zeit, 1986. Und das ist wirklich 20 Jahre nach Deutschland gewesen, dass man sich so breit auch damit auseinandergesetzt hat. Ich meine, man kann jetzt immer argumentieren, es war nicht genug. Ja? Also sonst hätten wir nicht schon wieder eine Regierung gehabt mit der FPÖ, die in Österreich immer so nett als rechtspopulistische Partei beschrieben wird, aber in der ganz ordentliche rechtsextreme Elemente mit an die Macht geschwemmt wurden und in den Ministerkabinetten Burschenschafter aus schlagenden Verbindungen plötzlich saßen, die ein äußerst kompliziertes Verhältnis irgendwie zu dieser österreichischen Vergangenheit und zur Beteiligung an Nazi-Verbrechen und am Zweiten Weltkrieg hatten und haben. Aber jetzt sind sie Gott sei Dank nicht mehr in der Regierung. Aber das beschreibst du ja auch in deinem Buch, in einem eigenen Kapitel, deine Begegnungen mit ÖVP-Politikern, die auch nicht ganz klar darüber sehen, welchen Gefahren sie sich aussetzen oder was das bedeutet für ein Land wie Österreich, wenn es eine FPÖ in der Regierung hat.
Österreich sowie auch Italien, also die zwei Länder habe ich beschrieben in einem Kapitel, weil es waren die zwei Länder, die vielleicht so dem Dritten Reich am nächsten waren, auch wenn es damals kein Österreich als Land gab. Und ich habe mich einfach die Frage gestellt, wie haben diese Länder eben diese Vergangenheit konfrontiert? Und ich war sehr erstaunt festzustellen, dass es da große Unterschiede gibt mit Deutschland. Und was du vorher erwähnt hast, natürlich hat es auch was damit zu tun, dass Deutschland unter Druck war, der Druck der Amerikaner, der Alliierten. In Italien zum Beispiel gab es keine Nürnberg-Prozesse. Und das hat natürlich gefehlt. Und in Italien wurde auch, ich glaube, fast kein einziger Faschist, also der eine hohe Position unter Mussolini besetzt hatte, vor Gericht gestellt. Aber allgemein vielleicht, um das kurz zu fassen, was mich beeindruckt hat, wie Europa sich mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Es hat natürlich was damit zu tun, dass Deutschland die Ursache ist an den Geschehnissen des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust. Und deshalb haben auch viele Länder nach dem Krieg einfach sich ein bisschen so hinter der Schuld der Deutschen versteckt. Und nur allmählich, auch durch Historiker, wurde dann bekannt, dass viele Länder auch ihren Beitrag geleistet haben. Und da also haben viele Länder auch Schritt für Schritt auch anerkennen sollen, dass sie auch eine Rolle gespielt haben, zum Beispiel auch im Holocaust. Aber trotzdem, der große Unterschied ist, dass in Deutschland spielt der Mitläufer eine wesentliche Rolle in der Vergangenheitsbewältigung. Das heißt, da hat sich eine Gesellschaft wirklich die Frage gestellt, wie war das möglich? Und nicht nur, was ist passiert, sondern wie war das möglich? Wie war es möglich, dass eine ganze Gesellschaft da ihr Beitrag geleistet hat? Das heißt, man hat sich wirklich mit dem Täter identifiziert. In Frankreich hat man zwar sich auch sehr für diese Geschichte interessiert, ab Ende der 70er, 80er Jahre. Und das ist auch sehr zentral in Frankreich. Man schämt sich auch für Vichy, man schämt sich aber für die Elite, für die Regierung von damals, für die Staatsführung. Aber man reflektiert viel weniger über die Rolle der Gesellschaft und der Bevölkerung, die zum Großteil diese Vichy-Regierung und diese Kompromissbereitschaft unterstützt hat. Und das heißt, man hat sich nicht in die Rolle des Täters, man hat nicht die Rolle des Täters übernommen. Und das ist sehr wichtig, damit eine Vergangenheitsbewältigung, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit auch für heute und für die Gestaltung der Zukunft eine Rolle spielt, ist es sehr wichtig, sich die Frage zu stellen, könnte ich auch ein Täter sein? Ja, also diese Frage der Fehlbarkeit, unserer Fehlbarkeit. Also zwei Sachen kann man durch Geschichte, über diese Auseinandersetzung lernen. Das ist die Empathie. Aber das Zweite ist eben zu anerkennen, dass man selber auch als Mitläufer eine wesentliche Rolle spielen kann in dem Untergang der Moral.
Das wiederum ist natürlich auch ein Zeichen von einer demokratisch reiferen Gesellschaft, wenn man weiß, dass man fehlbar ist und dass man sich mit demokratischen Institutionen eben auch davor schützt, dass man Fehler begeht. Ja, das ist etwas, was wahrscheinlich in der deutschen Gesellschaft eher noch gelernt wurde als in manchen anderen europäischen Staaten. Was mich übrigens immer, wenn man über den Zweiten Weltkrieg in Frankreich nachdenkt und dann über das Ende des Krieges, die Bilder, die mich immer verfolgt haben, sind die von den Frauen, denen der Kopf, die Haare geschoren werden auf den Marktplätzen, weil sie sich mit deutschen Soldaten eingelassen hatten. Und das fand ich auch so einen interessanten Punkt in deinem Buch, dass es keine Schauprozesse oder keine, nicht Schauprozesse, dass es keine Prozesse gab gegen die ganze Bürokratie im Vichy-Regime und in der Bevölkerung die Diskussion nicht, aber die Frauen hat man schon herausgestellt, jene, die sozusagen kollaboriert haben. Und das ist auch so eine typische, so patriarchalische Methode, von sich selber abzulenken und den eigenen Schwächen, indem man dann gerade die Frauen, die ja das teilweise, also aus ähnlichen Gründen wie die männlichen Mitläufer haben, die sich halt mit irgendwelchen Soldaten eingelassen, um halt irgendwie ihre Familien zu ernähren. Oder auch von mir aus, auch aus Liebe teilweise, was ja überhaupt einer der Fehler ist, die wir immer entschuldigen. Aber das ist doch ein interessanter Punkt. Und das ist wiederum auch, wenn man sich überlegt, dass 12 Millionen deutsche Frauen Mitglied der NSDAP waren. Ja? Also die Rolle der Frauen in ihrer, auf der einen Seite, ich glaube, da ist auch noch Untersuchungswertes drinnen, wie weit Frauen sich entschuldigt haben dadurch, dass ihre Männer eigentlich die treibende Kraft waren und Frauen aber durchaus natürlich nicht nur mitgezogen wurden, und wie weit Frauen aber auch zu den Schuldigen dann gemacht wurden, gerade im französischen Fall, als die herausgestanden sind, als die sich als Mitläuferinnen und Kollaborateurinnen ausgezeichnet haben.
Die Aneignung der Körper der Frauen, ja, das ist sehr brutal. Das ist leider, ich glaube, symptomatisch in vielen Kriegen. Und nicht nur, also wenn man sich mit der Geschichte nicht ehrlich auseinandersetzt, offenbart es nicht nur ein tiefes Missverständnis darüber, wie wichtig die Aufarbeitung der Vergangenheit für die demokratische Reifung eines Landes ist, sondern auch eben, wie du erwähnt hast, eine Reflexion über die Rolle der Männer und der Frauen unter Diktaturen. Ich glaube, dass Frauen natürlich auf einer Seite die ersten Opfer sind, aber vielleicht auch zu sehr sich auch in diese Opferrolle einfach sich da ein bisschen versteckt haben. Ja, weil wir wissen ja, dass im Dritten Reich, wie jetzt auch unter Trump, gibt es unter den Anhängern sehr viele Frauen. Hm. Da habe ich leider dazu jetzt keine Studie gelesen und ich habe mich selber jetzt nicht beschäftigt, aber es ist sehr interessant, es wäre sehr interessant zu verstehen, warum Frauen, wie jetzt am Mittwoch vor einer Woche, auf den Straßen schreien, die Frauen sollen zu Hause bleiben im 21. Jahrhundert. Ja. Kann man sich auch überlegen, was da schiefgelaufen ist. Und man hat sich sehr lange nur auf Trump konzentriert und dabei sind es einfach zahllose Komplizen, die bei dieser Perversion mitgemacht haben. Und wir sind in den Vereinigten Staaten im Jahr 2021. Das heißt, wir sind jetzt nicht in den 30er Jahren unter dem Nationalsozialismus, sondern wir befinden uns in einer Demokratie, in der die Freiheiten geschützt sind, ja, noch heute, in der es auch viele Informationen gibt, die leicht verfügbar sind. Und man kann, also viele Republikaner, die Trump lange unterstützt haben und jetzt das Boot verlassen, haben gesagt, sie hätten auch, ja, durch Angst oder Blindheit hätten sie Trump unterstützt. Aber es ist keine gültige Entschuldigung in Amerika in 2021. Vielleicht ist es auch keine gültige Entschuldigung für die Wähler, zumindest für einen Teil der Wähler, Angst und Blindheit heute in Amerika. Und Loyalität ist auch oft so ein bequemes Alibi für eigentlich Feigheit, Gleichgültigkeit und noch öfters für Opportunismus, um Karriere zu machen. Also daher natürlich ein Teil der Wähler von Trump haben viel zu lange die Augen geschlossen. Ich spreche nicht von denen, die jetzt am Mittwoch das Kapitol angegriffen haben, sondern ich spreche von einem Teil der republikanischen Wählerschaft, die eigentlich die Werte Amerikas, die Grundwerte Amerikas verteidigen, die Demokratie, die Freiheit, ja. Und durch diese Unterstützung, die fundamentale Werte ihres Landes gefährdet haben.
Das war ein Online-Gespräch mit der deutsch-französischen Autorin Geraldine Schwarz, das die Journalistin Tessa Schischkowitz am 12. Jänner 2021 im Bruno-Kreisky-Forum geführt hat, bei dem ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Das Buch von Geraldine Schwarz heißt im französischen Original Les Amnésiques. Es ist auf Deutsch unter dem Titel Die Gedächtnislosen, Erinnerungen einer Europäerin erschienen und kann im Falter Buchversand bestellt werden. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die aktuellen Auseinandersetzungen um die Zukunft der Demokratie können Sie in der Wochenzeitung Falter verfolgen, jede Woche. Wenn Sie noch kein Abonnement haben, dann lässt sich ein solches ganz leicht im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg und Miriam Hübel betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.